Aber vor allem habe ich erlebt, wie ich, du hast wohl gesagt, 80, 100 Stunden Wochen gemacht habe oder Zeiten, wo man nachts um 3 ins Bett geht oder obwohl man gerade 3 kleine Kinder zu Hause hat, immer bis in die Nacht hinein arbeitet, morgens wieder raus, Hamsterrad, 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 laufen, laufen, laufen. Ich war da, ja, ich denke irgendwie in so einem Schritt zum Burnout und ich hatte einfach keine Kraft mehr, auch in der Gemeinde. Ich war da zu dem Zeitpunkt 10 Jahre in der Leitung, bin aus der Leitung einfach rausgegangen, habe mich zu den Wahlen nicht mehr aufgestellt, weil ich einfach gemerkt habe, ey, ich bin guten Willens. Ich sag zu allem, ja, ja, macht mal. Aber nicht ich, so, weil einfach keine Power, keine Kraft mehr da war.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills & Willys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills & Willys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
Heute zu Gast im Leadership-Podcast von Hills & Willys, Sören Steinmann aus Herford, Unternehmer, Familienvater, Gemeindeleiter und Hills & Willys Teilnehmer der ersten Stunde. Sören und ich kennen uns bereits seit knapp 20 Jahren. Er hat mir damals einen Videoplayer zur Verfügung gestellt, mit dem ich den damaligen Imagefilm unserer Agentur werbefrei und ohne Ruckeln auf unserer Website zeigen konnte. Mit seiner Firma hat er sich auf Videohosting spezialisiert und betreut bundesweit namhafte Unternehmen bei ihren Streaming-Projekten. Als Teil des Leitungsteams in der Christusgemeinde in Herford kennt Sören die Höhen und Tiefen des Gemeindelebens. Und mit 4 Frauen und einem Hund im Haushalt wird ihm ohnehin nicht langweilig. Wieso Sören zu Beginn seiner Teilnahme bei Hills & Willys im Hamsterrad steckte und wie ihm durch das Training der Ausstieg gelang, davon handelt das heutige Interview mit dem Titel »Letzter Strohhalm Leadership«. Und damit ganz herzlich willkommen zum Podcast-Interview, lieber Sören. Lass uns direkt einsteigen mit der ersten Frage. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Hi Thomas, vielen Dank. Thank you for having me, sagt man, glaube ich. Und ja, ich bin mit 2 Tassen in den Tag gestartet, mit jeweils Espresso drin und hatte die erste Diskussion mit meiner Tochter und so wie das Leben spielt. Aber ich bin hier hellwach, bin schon 1 Kilometer mit meinem Hund gelaufen und kann's losgehen.
Das heißt, du hattest noch keine ruhigen Momente heute Morgen, sondern bist direkt in den Trubel hineingestürzt. Ist das so typisch für euren morgendlichen Alltag als Familie?
Ja, für die Familie auf jeden Fall. Aber immer wenn die Kinder aus dem Haus sind, also ich habe ja 3, hast du gesagt, dann geht's mit dem Hund los. Entweder von mir alleine oder mit meiner Frau zusammen. Und das ist auf jeden Fall ein ruhiger Moment. Also in diesem Fall, ich war mit Linda zusammen unterwegs, wir haben uns unterhalten, über aktuelle Dinge gesprochen, aber Natur um einen herum und der Hund läuft und man bleibt mal stehen, wenn der Hund pieselt, das ist Ruhe pur und das ist ein richtig reflektierter, guter Start auch in den Tag. Also das nutze ich auch zum Beten, das nutze ich zum Nachdenken, Notizen machen manchmal, aber ich lasse mein Handy normalerweise aus und bin dann einfach für mich in Ruhe.
Gibt es sonst irgendwelche persönlichen Routinen, Gewohnheiten, die dir helfen, als Leiter Kraft zu schöpfen, für den Alltag ausgeglichen zu bleiben?
Ja, das sind jetzt keine strukturierten Gewohnheiten, aber ich achte darauf, dass ich in meiner Bibel lese und dass ich Zeit mit dem Herrn verbringe. Und das kann zum Beispiel für mich bedeuten, dass, also ich ist immer so phasenweise, aber was ich zum Beispiel sehr gerne momentan mache, ist, dass ich meine Hörbibel raushole abends. Und beim Schlafengehen, anstatt dass ich mir einen Podcast auf die Ohren haue oder noch einen Film gucke, gehe ich 1/2 Stunde, 3/4 Stunde vorher ins Bett, liegt da, AirPods drin und die Bibel auf dem Ohr. Und was ich zum Beispiel gerade sehr empfehlen kann, ist Genesis. Ich höre mir das auf Englisch an, dann sind die Wörter einfach ganz anders und dann denkt man über Sinnhaftigkeit von Sätzen ganz anders nach. Und dann aber nicht Vers für Vers, sondern so am Stück durch ein paar Kapitel durch. Von Noah und Abraham und Adam und Eva, das rührt mich immer wieder an. Ja.
Das heißt also, wenn man das Geschlechtsregister so vorgelesen bekommt, dann kann man leichter in den Schlaf finden. Ist das so ein bisschen der Trick, um schneller, sanfter einzuschlafen?
Man könnte man so sagen, nee, aber Geschlechtsregister gibt es ja nur sehr wenig. Da kann man auch mal skippen. Aber also was ich wirklich konkret richtig spannend finde, ist, wenn man so einen schnellen Durchlauf hat, um zu sehen, dass kleine Entscheidungen oder Lebenswege immer zu großen Lebenswegen werden. Und ruckzuck sind da halt dann 10, 15, 30 Jahre ins Land gezogen. Und man sieht einfach, was das bedeutet im Leben. Und auch mein Leben geht in Schritten von 10, 20, 30 Jahren auf einmal so plötzlich scheinbar vorwärts. Und da will ich die Gleise richtig stellen, die Weichen.
Ja, sehr gut. Da werden wir ja noch gleich ein bisschen einsteigen in die Weichen, die du vor ein paar Jahren gestellt hast. Aber lass uns vielleicht noch ein bisschen bei deiner Familie bleiben. Du hast das schon geschildert, du bist verheiratet und Vater von 3 Teenager-Töchtern. Wie gelingt es euch als Familie, Alltag, Beruf, Ehrenamt, alles so unter einen Hut zu bringen? Was hilft euch dabei?
Ja, erstmal ist die Frage, ob es uns gelingt, ne? ich glaube, ja, es gelingt, aber es ist auch herausfordernd. Also wenn ich drüber nachdenke, welchen Anteil welche Dinge in meinem Leben haben, dann hat mein Job wahrscheinlich schon 70% der Zeit. Ja, 60-70%. Und dann müsste eigentlich spätestens dann die Familie kommen. Aber ich glaube, oft steht die Gemeinde in Konkurrenz. Da geht dann vielleicht nochmal 10-15% hin. Ja, und de facto, ich bin ja zu Hause dann abends. Also man ist ja da. Aber ob man da wirklich jetzt ausgewogen Zeit miteinander verbringt oder ob die Kinder eher auf ihrem Zimmer hängen und der eine guckt Netflix und der andere guckt Disney oder irgendwas, das ist schon, Work in Progress. Das ist, das läuft noch.
Ich höre raus, Spannungsfeld ähnlich wie bei mir oder wie bei ganz vielen bestimmt, ja, dass man einfach immer so konkurrierende Themen hat und selbst wenn man da ist, vielleicht im Kopf einfach bestimmte Gedanken oder so wälzen. Insofern glaube ich gut, wie du es geschildert hast, so mit Ruhe in den Tag zu starten und sich auch immer mal wieder auch Auszeiten zu nehmen, auch als Familie gemeinsam Zeiten zu nehmen. Vielleicht magst du uns ein bisschen von deinem beruflichen Kontext erzählen, diese 60-70%, die du beschrieben hast. Ja, was machst du genau und welche Art von Verantwortung trägst du dort aktuell?
Ja, sehr gerne. Ich habe eine Firma für Streaming. Das heißt, wir übertragen live und auch Dateien, Videos im Internet. Und wenn man sonst so YouTube kennt und Ähnliches oder Vimeo, dann sind wir diejenigen, die genau das machen, was die machen. Aber nicht über eine große Webseite, sondern wir sind im Hintergrund. Wir sind Technikanbieter. Hosting sagt man da auch zu. Und von kleinen Gemeinden, mittleren Firmen bis Weltkonzernen haben wir sehr, sehr viele Kunden, die über uns übertragen. Und das heißt, die schicken so ihren Videostream von irgendwelchen Schulungen oder von Pressekonferenzen, von allen möglichen Dingen, die man so überträgt im Internet, senden die zu uns. Und wir übertragen das dann auf die Webseite, sodass da ein Player ist, wo eben keine Werbung eingeblendet wird oder wo man Zugriffsschutz verwaltet, dass man ein Passwort eingeben muss oder nur die angemeldeten Nutzer dürfen zugreifen oder die bezahlt haben oder, ja.
Jetzt hast du ja gerade YouTube schon benannt. Also warum nutzt man nicht einfach YouTube? Warum braucht man euch? Also ohne, dass du jetzt in Nerd-Talk abdriftest, aber mit irgendwelchen spezifischen Fachbegriffen. Aber vielleicht kannst du uns euer Geschäftsmodell noch mal ein bisschen erklären. Also was haben Unternehmen davon, ihr Streaming und ihre Videos bei euch jetzt zu platzieren und nicht bei YouTube oder anderen Anbietern?
Ja, also wir haben einen freien Markt und der Vorteil bei uns liegt ganz stark darauf, dass wir eben keine Werbung einspielen und so weiter. Kann man sich darauf verlassen. Am Ende von so einem Video oder Livestream steht nicht, also jetzt wir übertragen für Audi und danach kommt, haben Sie schon den neuen BMW gesehen? oder mittendrin kommt Werbung während der Predigt oder während der Produktvorstellung. Das andere ist natürlich Datenschutzthemen, als auch, wie gesagt, Zugriffsschutz und solche Dinge, dass man eben regeln kann, wer greift hier zu und wer nicht. Das sind halt sehr wichtige Themen und ein Schlüsselelement ist auch der Support. Das heißt, wenn bei YouTube oder wo auch immer mal was nicht läuft oder ruckelt oder der lädt nach oder was ist denn hier das Problem? Warum ist die Qualität so bescheiden? Dann können wir halt konkret weiterhelfen, auch in der Minute. Und das gibt's halt bei vielen Anbietern nicht in dieser Qualität. Also da sind wir halt sehr individuell und premiummäßig aufgestellt.
Das heißt, da landet man irgendwo in einer Hotline, in irgendeiner Warteschleife oder so und dann ist die Zeit meistens auch schon um und bei euch kriegt man direkt jemanden, weil ihr gut erreichbar seid mit einem gut geschulten Team, dann auch die Kunden betreuen könnt. So kann ich mir das vorstellen.
Genau. Und wir können halt auf Augenhöhe mit den Technikern sprechen, beziehungsweise sind den Kunden voraus in unserem Fachthema und können wirklich real weiterhelfen, anstatt irgendwie, ja, lesen Sie mal hier die FAQ oder irgendwas.
Als du dich vor ein paar Jahren entschieden hast, bei Hilson Valleys mitzumachen, da warst du ja ganz schön am Rotieren, muss man sagen. Also ich habe dich eigentlich immer nur mit Telefon am Ohr oder beim Tippen auf WhatsApp erlebt, 80 bis 100 Stunden die Woche. Da werden wir gleich noch ein bisschen reinspringen und schauen, was sich auch verändert hat. Bevor wir jetzt aber noch stärker in den beruflichen Bereich reingehen, lass uns vielleicht vorher noch mal kurz wissen, wie so dein persönlicher Alltag aussieht. Was sind aktuell deine liebsten Hobbys und warum?
Oh, ich fahre gerade sehr viel Rad. Für die Freaks, das ist das Gravelbike und das habe ich vor ein paar Monaten für mich entdeckt. Aus gesundheitlichen Gründen, aber auch einfach, weil es unheimlich Bock macht. Und ich bin gestartet mit deutlichem Übergewicht. Irgendwie so die ersten Fahrten waren so im Bereich von unter 5 Kilometern und ich war tot. Und jetzt fahre ich halt meine 80 oder 120 Kilometer an so einem Tag und bin fit danach. Beziehungsweise mein Game Changer war, ich setze mich aufs Rad und wenn ich so die ersten 10 Kilometer runter habe, dann grinse ich über beide Ohren. Irgendwelche Endorphine schießen da rein und ich freue mich des Lebens. Und das heißt, auch wenn ich an manchen Tagen mich natürlich treten muss zum Fahren, weiß ich einfach immer schon, boah, gleich wird's richtig gut, ne? So und das, ja, das mache ich richtig gerne. Da würde ich viel, viel mehr Zeit gerne noch haben. Und wenn es das Wetter zulässt, dann radel ich gerne eine Runde.
Ja, auch radikaler Change in dem Bereich, ja, von 5 Kilometer tot zu 80 bis 100 Kilometer Radtouren sozusagen. Respekt dafür. Gibt's noch andere Dinge, bei denen du richtig abschalten kannst?
Ja, bestimmt. Also ich angel auch gern und solche Dinge auf Raubfisch in Holland. Da bin ich eine Zeit lang sehr, sehr viel hingefahren. Aber momentan ist das so mein Ding. Ich hatte auch früher andere Hobbys und bin Rennen gefahren und was weiß ich so. Aber ich bin drüber hinweg und jetzt ist mein Ding Radfahren. Und ich plane schon eine Deutschlanddurchquerung fürs kommende Jahr und viele spannende Sachen.
Ja, cool.
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills and Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges, berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Jetzt leitest du seit vielen Jahren auch eine Gemeinde in Herford, die Christusgemeinde. Was ist das für eine Kirche und wie würdest du euch beschreiben?
Die Christusgemeinde ist 30, 40 Jahre alt, wurde von einem schottischen Amerikaner gegründet und wir sind konfessionslos. Wir sind eine freie Gemeinde, aber auch ohne Bund und ohne alles. Das heißt, per Finanzamt sind wir einfach ein eingetragener Verein. Und vertreten die Nächstenliebe in Herford und der Welt. Und wie würde ich uns beschreiben? Ja, wir sind irgendwie so auf der Skala zwischen charismatisch-pfingstlerisch, das sind wir aber nicht, und typisch FEG-Baptisten oder ähnliches, irgendwo dazwischen. Und ja, wir vertreten die Bibel. Jesus Christus ist der einzige Retter und wir versuchen das mutig zu predigen. Aber vor allem, ich glaube, unser Schwerpunkt als Gemeinde liegt darauf, dass wir Menschen helfen. Also das ist weniger als Brotküche, wie heißt das? Als
Suppenküche.
Weniger als Suppenküche, aber dass wir Hilfsbedürftigen helfen, dass wir beraten, dass wir eine Stütze im Leben sind. Wenn es mal nicht so läuft, wie man dachte, dann ist man bei uns richtig. Also bei uns wird man nicht abgeschossen, wenn es nicht so läuft, sondern bei uns wird man unterstützt und bekommt echte Lebenshilfe. Und ich glaube, das haben ganz viele erfahren bei uns. Unsere ganze Gemeinde ist halt durch Höhen und Tiefen gegangen. Und wir haben vielleicht auch manche Blessuren oder irgendwie so. Man merkt manchmal an manchen Stellen, dass wir da auch ganz schön schon Probleme hatten oder irgendwas. Aber Gott ist treu und trägt uns durch. Und wir sind echt mit Eifer dabei und ich gehe da richtig gerne hin. Ja.
Schön, ich wollte dich gerade fragen, dass ihr jetzt ja auch im Sommer ein Jubiläum hattet, wofür du dankbar bist. Aber das hast du eigentlich schon direkt mit beantwortet. Ja, ich spüre dir ab, dass du dich da sehr, sehr wohl fühlst und dass du dich gerne auch einfach in der Gemeinde dort engagierst. Deswegen würde ich gerne mal einen Schritt weiter gucken, nämlich zum Thema Hills and Valleys. Wir hatten ja schon einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ersten Jahrgang hier im Podcast zu Gast. Und bei dir ist die Besonderheit, dass du außer mir niemanden aus dem Team kanntest, ja, und auch wir eigentlich nur so recht lose übers Business verbunden waren. Wir waren jetzt gar nicht eng miteinander, sondern du hattest mir halt mal so einen Videoplayer da eingerichtet vor vielen Jahren. Und ich meine, ich hatte dich damals um Feedback zu der Idee gebeten und du hast dann relativ schnell entschieden, da will ich auch dabei sein. Wie kam es dazu?
Ja, das war der Leidensdruck. das war so ums Jahr 2000 vor Corona. Und ich hatte meine Firma so richtig businessmäßig 12 Jahre am Start. Und Die Firma hat sich wirklich sensationell entwickelt. Muss ich wirklich sagen, wir waren oder ich war gesegnet und es lief krass gut. Also es ist zum Beispiel so, dass der Steuerberater jedes Jahr neu staunend angemerkt hat, was man als Ein-Mann-Firma machen kann, weil das halt nicht gewöhnlich war. Mit weltweiten Kunden und so weiter. Lief richtig, richtig gut. Lief aber auch so, dass ich natürlich auch mal auf den Mund gefallen bin, wo Dinge nicht liefen, wie ich es gewollt hätte und auch selber gerne umgesetzt hätte, wo ich zu nicht in der Lage war oder wo Dinge schiefgelaufen sind. Aber vor allem habe ich erlebt, wie du hast wohl gesagt, 80, 100 Stunden Wochen gemacht habe oder Zeiten, wo man nachts um 3 ins Bett geht oder obwohl man gerade 3 kleine Kinder zu Hause hat, immer bis in die Nacht hinein arbeitet, morgens wieder raus, Hamsterrad, 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 laufen, laufen, laufen. Ich war da, ja, ich denke, irgendwie in so einem Schritt zum Burnout und ich hatte einfach keine Kraft mehr, auch in der Gemeinde. Ich war da zu dem Zeitpunkt 10 Jahre in der Leitung und bin aus der Leitung einfach rausgegangen, mich zu den Wahlen nicht mehr aufgestellt, weil ich einfach gemerkt habe, ey, ich bin guten Willens. Ich sag zu allem, ja, ja, macht mal, aber nicht ich. So, weil einfach keine Power, keine Kraft mehr da war. Und ich brauchte eine Lösung, weil hätte ich keine Lösung gefunden, wäre ganz viel den Bach runtergegangen, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Und ja, ich brauchte dringend was. Und dann hast du mir davon erzählt und noch ein anderer Freund. Und das schien mein Notnagel zu sein, aber das war das Sprungbrett meines Lebens. Von daher, genau, ich habe so extrem profitiert. Man könnte das wahrscheinlich sogar in Finanzen ausdrücken, einfach weil die Firma sich entsprechend entwickelt hat. Aber das ist gar nicht das Wichtige, sondern mein Frieden und meine Lebensqualität, meine Freude und so weiter, auch meine Fähigkeit zu handeln, zu entscheiden, Dinge zu erkennen und damit umzugehen. In der Familie, ganz stark in der Gemeinde, aber auch ja wirklich stark in der Firma, haben mich fast zu einem anderen Menschen gemacht. Also radikaler Fortschritt.
Ja, Wahnsinn. Also danke, dass du schon so einen kleinen Cliffhanger gibst. Wir wollen so ein bisschen über die Entwicklung gleich noch miteinander sprechen. Ich würde aber durchaus auch nochmal in diesen Moment zurückspringen wollen, als du dann die Entscheidung getroffen hast, aus den jetzt gerade beschriebenen Gründen. Was war so damals die Erwartungshaltung an das Leadership-Training? Also wenn du dich nochmal erinnerst an den Start des Trainings, da wusstest du ja noch nicht, dass das dieses Sprungbrett sein würde. Also du hast das vielleicht erhofft, aber ja, dir war es ja nicht klar. Du bist ja nicht im Grunde, und hast ja nicht teilgenommen, um zu sagen, jetzt will ich mal in eine neue Welt fliegen. Wie sah deine Erwartung an diese Trainingsphase aus?
Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte keine besonderen Erwartungen. Für mich war das ein letzter Strohhalm, weil ich echt so ein bisschen am Absaufen war. Durch den Strohhalm habe ich dann die Luft gezogen, weil ich mit der Nase und Mund schon unter Wasser war. Vor lauter Arbeit, vor Dingen, die ich nicht bewältigen konnte. Und ja, ich habe mich echt einfach ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe mich drauf eingelassen, weil mir irgendwie, also irgendwie so die Wahrnehmung war, ich habe sowieso keine Wahl. Und ich hätte jetzt nicht viele weitere Alternativmöglichkeiten gehabt. Und mit Zusammenreißen, mit nochmal eine Schippe nachlegen, mehr Kraft rein, hatte ich halt schon ein paar Jahre durchgehalten. Und das wäre nicht mehr lange gut gegangen.
Wärst du bereit, uns ein bisschen reinblicken zu lassen, wie es damals dazu gekommen ist, dass du in diesem Hamsterrad gelandet bist? Also was waren so die ausschlaggebenden Gründe, dass du dann so viel gearbeitet und gemacht und malocht und getan hast? Wie kam es dazu?
Ja, also speziell mit der Firma kann man das relativ einfach umschreiben, glaube ich. Ich war halt eine Ein-Mann-Firma, beziehungsweise eineinhalb, weil einen guten Freund hatte ich als Kollegen, aber der hat nicht direkt für mich gearbeitet, sondern als Freelancer. Aber mein Mindset war beispielsweise, dass ich immer vor Augen hatte, dass ich ja niemanden einstellen kann. Ich hätte Leute gebraucht, die hätten Erfahrung an der Kamera haben müssen, Eventtechnik und so weiter, von Servern, Linux-Server, Hosting, als auch davon, wie Webseiten funktionieren, wie man dort Fehler findet, Gründe, warum beim Kunden was nicht läuft, JavaScript, CSS, bla bla. Und ich hatte immer vor Augen, diesen einen Menschen gibt es nicht oder er ist halt so gut schon irgendwo untergebracht, dass er sich auch nirgendwo abwerben lässt. Und ich dachte immer, da finde ich niemanden. Und deswegen, und weil ich eben auch nicht in der Lage war, jetzt jemanden 5, 6, 7 Jahre lang auszubilden in solchen Bereichen, dachte ich immer, wenn ich jetzt jemanden einstelle, dann wird es ja noch schlimmer. Also dann muss ich mich auch noch um die Person kümmern und ich komme meinen Sachen nicht hinterher. Und so hatte ich bestimmte Dinge im Kopf, wo ich dachte, das ist so und das geht gar nicht anders. Und die mussten erst geknackt werden, glaube ich, weil ich sonst ja, ich hatte ein Mindset, das nicht flexibel genug war, um zu erkennen, wie ich mit diesen Triggerpunkten, mit Schwierigkeiten, mit Überlastung und so weiter zurechtkomme. Genauso auch jetzt zum Beispiel auf die Gemeinde bezogen. Wir hatten echt ein Bombenleitungsteam, ganz tolle Leute. Aber wir waren in unseren Persönlichkeiten sehr, sehr unterschiedlich. Also sehr dominante Personen, und das bin ich halt gar nicht, aber auch zum Beispiel bei mir jetzt stetige Personen. Und wir haben uns gegenseitig ausgebremst. Wir haben uns gegenseitig als Gefahr wahrgenommen oder als jemand, der vergisst hier, also die anderen, die vergessen alle unsere armen Schäfchen, die nicht mitkommen und die gehen über Leichen, also solche Gedanken innerlich so. Und die dachten natürlich über mich, ah, der bremst nur, der hat immer nur Angst, der will nicht. Da musste einfach ganz viel Erkenntnis rein und ganz viel Change in meinem Kopf, damit ich durchstarten konnte. Und das ist da wirklich innerhalb weniger Jahre hat sich da ganz viel krass gewendet. Ja.
Du hast ja gerade für die Firma jetzt so ein bisschen beschrieben, dass du den Eindruck hattest, also für die Aufgaben braucht es eine eierlegende Wollmilchsau im Videostream-Hosting. Ja? Also das kann nur jemand können, der all diese ganzen technischen, fachlichen Aspekte berücksichtigen kann. Das heißt so, die innere Stimme in dir war, es kann keiner so gut wie ich?
Ja, in gewisser Hinsicht. Und das gar nicht aus der Überheblichkeit, sondern aus einfach der faktischen Überlegung, wenn ich jemanden einstelle, der hat von irgendwas eine Ahnung, vielleicht vom Teilbereich. Man kann halt in eine Stellenbeschreibung nicht reinschreiben, dass er all das können muss, was es nicht als Ausbildungsberuf, nicht als Studium, als gar nichts gibt, so eine Breite. Genau. Und wusste ich halt, das kann erstmal keiner, wenn er kommt.
Aber konntest du ja auch. Warum soll es nicht einen zweiten Sören geben, der das auch kann?
Ja, natürlich. Aber bei mir hat es 12 Jahre gedauert, um da reinzukommen, zu dem Zeitpunkt. Und in 12 Jahren als jemand, der viele, viele Stunden in der Woche arbeitet und wissbegierig ist. Und ich bin nicht 2008 gestartet, sondern ich bin mit der Thematik, mit Programmieren, mit Video online und so weiter, bin ich irgendwo 2002 gestartet oder sowas. Ich hatte einfach so viele Jahre Erfahrung. Und natürlich kommt auch hinzu, man hat immer den Eindruck, dass so wie ich es mache, so möchte ich es ja auch haben. Das heißt, so wie ich eine E-Mail schreibe an einen Kunden, in dem Detailgrad, in der Art der Höflichkeit, in der Art, wie weit ich denn entgegenkomme oder nicht entgegenkomme, das ist ja immer von mir selber abhängig. Und sobald es jemand anders macht, macht er selbstverständlich ein bisschen anders als ich und nicht mehr ganz genau nach der Blaupause, wie ich es vielleicht möchte. Und da steckt einfach ein Learning drin.
Das hast du ja wirklich so ein bisschen das innere Spiel beschrieben, ja? Also die Gedanken, die du damals vielleicht auch hattest. Das heißt also im Grunde, was sind alles gute Gründe, warum es auf jeden Fall nicht geht? Ja, das ist ja so ganz oft. Und also danke, dass wir da so ein bisschen reinspringen dürfen in deinen Kopf, weil ich einfach auch von mir selber, aber auch von vielen anderen Leiterinnen und Leitern weiß, dass immer, wenn man nicht weiterkommt, man sich die Welt halt zurecht erklärt. Ja, das geht nicht, weil... Und da sind wir natürlich auf einer bestimmten Ebene, also einer argumentativen Sachebene unterwegs, wo sicherlich auch viele von den Gründen ja auch korrekt sind. Also objektiv ist es vermutlich auch eine Herausforderung, jemanden zu finden, um im Grunde genommen da einen Schritt weiterzukommen. Aber vielleicht muss man an einem anderen Bereich suchen. So, und das ist ja vielleicht auch, sagen wir mal, so ein bisschen die Überleitung zu, wie sind wir denn jetzt damit umgegangen? Also du hast halt dann das Hilton Valleys Training erlebt. Und plötzlich war es ganz einfach und du hast 1 Dutzend Leute gefunden, die das alles schon konnten? Oder wie hat sich das aufgelöst?
Ja, der Weg war natürlich schon ein bisschen länger. Aber bei Hilton Valleys hatte ich so ein paar Schlüsselmomente. Einer, den ich beispielsweise hervorheben würde, war, dass ich das Wort Selbstwirksamkeit zu dem Zeitpunkt in meinem ganzen Leben noch nicht gehört oder nicht wahrgenommen habe. Dass ich selbstwirksam sein kann. Also de facto war ich sehr wirksam in dem, dass ich arbeite. Aber dass ich da so eine Art Bewertung reinkriege für mich selber und mal so ein bisschen neutraler drauf gucke, in welchen Dingen wirklich eigentlich in welcher Hinsicht und kann ich mir das aussuchen? Habe ich eigentlich eine Idee davon, anstatt nur zu reagieren, dass ich auch das plane oder visionär überdenke? Da hatte ich halt vorher gar keinen Zugang zu in mir. Da war ich gar nicht der Typ für. Ich war auch nie jemand, der in der Kindheit gewusst hätte, ich werde mal Feuerwehrmann, Astronaut oder irgendwas. Ich hatte einfach gar keinen Bezug zu Vision, zu Ideen, zu wo will ich mal hin. Ziele haben war für mich vollkommen fremd. Also schön schon Wünsche, aber keine Ziele. Und dieses Erkennen, dass ich da auf dem Weg bin, dass ich das gestalten kann und so weiter. Oder du sprachst gerade von Dingen, wo ich mich selbst blockiere, weil ich weiß oder denke, aus dem und dem Grund geht das nicht. Das sind halt Dinge, die kann ich nicht knacken, die kann ich nicht durchbrechen dadurch, dass ich mal 2 Minuten nachdenke oder dadurch, dass ich diesen Podcast höre oder ein YouTube-Video darüber höre, weil das ist halt im Gehirn so tief drin, das ist so tief im Unterbewusstsein oder irgendwo, keine Ahnung, ich bin kein Psychologe, aber dass ich das ja wirklich glaube. Also ich denke ja wirklich, dass ich Recht habe und diese Möglichkeiten nicht habe. Und erst wenn ich einen Gegenüber habe, der mich versteht und dem ich gegenüber das erklären kann und der wirklich kritisch nachfragt und den Sachen so ein bisschen nachfragend auf den Grund geht und so weiter, typisches Coaching, wenn der Gegenüber gut ist, findet man vielleicht manchmal, also ich kann ja nicht verallgemeinern, aber ich für meinen Teil habe dabei erst an manchen Stellen herausgefunden, dass ich da einfach Blockaden im Kopf hatte und Schranken, die man einfach nicht überschreitet selber, weil es sich irgendwie schmerzhaft anfühlt oder weil es unangenehm ist oder mein Wohlbefinden steuert. Und dann kommt sofort der Impuls in mir, vermeiden. Also ich habe das nie vor Augen gehabt. Ich hatte das rational überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ich versuche halt ungünstige Momente oder brenzliche Situationen, unbequeme Gespräche, Auseinandersetzungen mit mir selber oder mit anderen Leuten, versuche ich ja zu vermeiden. Das ist, ich denke, bei jedem Menschen drin. Aber die Frage ist, ob man durchs Vermeiden denn weiterkommt an der Stelle, indem ich da gar nicht drüber nachdenke, indem ich schnelle Antworten habe, indem ich bla bla bla. Und dann bin ich wieder an dem Punkt, wo ich vorher sowieso schon die ganze Zeit im Hamsterrad war. Und da drauf zu kommen, da brauchte ich halt ein Hills and Valleys. Unter anderem den gegenseitigen Austausch, das Coaching, das Levitentum, also wo man sich gegenseitig jede Woche neu miteinander spricht und sich hinterfragt und so weiter. Also der, vielleicht mit einem Wort zusammengefasst, das Training war das Entscheidende und nicht die Wissensvermittlung. Also Wissensvermittlung, ich kann mir so viele YouTube-Videos reinknallen, habe richtig Aha-Momente, aber nach einer Woche sind die wieder weg. Aber wenn ich irgendwo ins Training gehe und da immer wieder drüber nachdenke und mein Gegenüber weiß darum Bescheid und da kann das halt krass viel Dinge ändern.
Das, was du beschreibst, sind ja typische Glaubenssätze, die jeder von uns hat und die auch voll in Ordnung sind. Also Glaubenssätze helfen uns ja auch, die Welt so einzuordnen. Und jetzt gibt es auch ganz viele förderliche Glaubenssätze, ja, also sozusagen, ich bin gut, so, ich habe einen Wert, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, so, das sind auch Glaubenssätze. Wenn ich den glaube, dann wird mich das tragen, wird mir Stärke, Kraft geben. Aber es gibt eben auch hinderliche Glaubenssätze, wie es kann keiner so gut wie ich zum Beispiel, kann ein Glaubenssatz sein, der eben etwas verhindert. So, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich diese Glaubenssätze bewusst zu machen. Und das fällt mir persönlich super schwer alleine, hast du ja auch so beschrieben. Ich brauchte einfach mal einen Gegenüber, der das in Frage stellt. Und ich erinnere mich noch so bei uns im Unternehmertraining, das ich damals gemacht habe. Immer wenn einer irgendeinen Glaubenssatz vor sich hin faselt, ja, dieses Blabla, sage ich mal, dann rufen alle aus der Gruppe Glaubenssatz. Und das reichte schon. Alleine dieser kurze Moment der Unterbrechung, ja, einfach dieses so, Moment mal, ist das wahr oder ist es einfach nur ein Glaubenssatz, den du dir überlegt hast? Alleine das zu reflektieren, zu sagen, Moment mal, ist das jetzt wirklich die Wahrheit? Oder erzähle ich mir das gerade nur, mach's mir damit einfach beispielsweise. Das hilft ja manchmal schon. Und deswegen glaube ich, dieses Umfeld von Menschen, die einem ja dabei auch diesen Spiegel mal vorhalten, ist eine ganz, ganz wertvolle Komponente. Hast du ja auch so ein bisschen beschrieben. Du hast das Levitentum auch genannt, also diese Trainingspartnerschaft. Das ist ja immer beidseitig. Magst du das noch ein bisschen beschreiben, was dir da an der Stelle gut getan hat?
Meine Erfahrung ist, und ich bin überzeugt davon, dass man diese Glaubenssätze unheimlich schwer bis gar nicht selber durchbrechen kann. Weil so wie du es gerade beschrieben hast, ich erzähle mir irgendwas, also allein diese Wortwahl, da sagt ja jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand, ja, ich erzähle mir gar nichts. Also das ist ja unsere Grundannahme, dass die Argumente, weswegen etwas nicht geht, grundsolide sind und zementiert. Also und da halt hinterzukommen, wo vermeide ich Dinge, da liegt das Problem halt schon im System, in meinem Kopf, weil mein Kopf ja was vermeiden will. Meine Gedanken wollen ja gar nicht erst dahin, wo es schmerzhaft wird, wo ich mir selber was eingestehen muss oder wie auch immer. Und wenn man jetzt persönlich sich wöchentlich austauscht zu einem Thema, ob mit einem Coach, bezahlt oder ehrenamtlich oder mit einem Levit, letztendlich spielt es keine Rolle und man ist drauf committed, hey, wir machen zum Beispiel eine halbe Stunde oder andere machen 2 Stunden, andere machen 10 Minuten und wir sprechen ehrlich über das, was wirklich anliegt. Wir sprechen ehrlich darüber, welche Schwierigkeiten oder welche Herausforderungen oder welche Lösungsansätze ich dafür gerade habe, für meine Dinge im Leben. Und man gibt dem anderen das Mandat, den Auftrag, sogar man bittet ihn darum, bitte hinterfrag mich. Lass es mir nicht durchgehen, dass ich eine schnelle Antwort gebe, sondern hinterfrag, ob das wirklich so ist. Und das ist so wertvoll und überhaupt andere Menschen zu haben, die sich Zeit nehmen, einen konzentriert anschauen oder konzentriert zuhören, nicht noch nebenbei was anderes machen oder als nächstes über den Hund sprechen wollen, über das Wetter morgen, sondern die sagen, hey, ich habe Interesse an dir, komm, erzähl mal. Und ich gehe drauf ein. Ja, stimmt, ja, kann ich gut nachvollziehen, aber so. Und das ist halt enorm wichtig und das ist halt das Levitentum, dass man sich gegenseitig Zeit schenkt, füreinander da ist. Und in einem normalen Gemeindesetting oder im Büro oder mit Mitarbeitern, die sind ja auch alle befangen, die sind alle im selben Strudel drin, die haben ja auch Interessen oder in der Gemeinde, der Kollege aus der Leitung, der hat ja auch Ideen und will irgendwas in irgendeine Richtung führen. Wenn man da jemanden von außerhalb hat, dem es quasi egal sein kann, wie man sich letztendlich entscheidet, aber der einen begleitet auf dem Weg zur Entscheidung oder auf dem Weg, Dinge zu ändern, das ist ja oft langwierig, ist enorm wertvoll.
Jetzt höre ich raus, dass es nicht diesen einen besonderen goldenen Moment gab, wo du quasi die Welt mit ganz neuen Augen gesehen hast, sondern dass das mehr so ein schleichender Prozess war, also so ein kontinuierlicher Erkenntnisprozess, so immer wieder im Gespräch zu sein, immer wieder zu reflektieren, immer wieder Feedback zu bekommen aus der Gruppe, vom Coach, durch das Training, durch bestimmte Übungen, die ihr vielleicht gemacht habt. Gab es denn so einen goldenen Moment der Erkenntnis, wo du gemerkt hast, hey, Moment mal, jetzt ist hier irgendwas anders in meinem Leben? Jetzt habe ich nicht nur den Strohhalm ergriffen, sondern ich habe auch einen Kopf wieder aus dem Wasser.
Ich glaube, es gab viele kleine Lichtmomente. So, da geht mal ein Glühbirnchen auf an den Hills and Valleys Wochenenden, im Coaching, im Levitentum oder wo auch immer. Aber insgesamt würde ich sagen, dass sich mein Leben so radikal verändert hat. Also von 80 Stunden, sagen wir mal im Schnitt, runter auf irgendwas mit 30 Arbeitszeit jetzt. Ist halt eher das Langfristige, das am Training dranbleiben, im Gespräch bleiben, sich gegenseitig, also auch nachdem Hills and Valleys vorbei war. Wir treffen uns mit unserer Gruppe mindestens einmal im Monat. Wir tauschen uns aus. Wir haben so ein gegenseitiges Verständnis und Gefühl füreinander, wo wir uns untereinander halt verstehen und nicht immer alles erst erklären müssen. Oder wie meinst du das? Und so ein Wording und so. Das ist so eine Ressource weiterhin, dass man einfach sagen kann, also bei mir ist gerade das und das und Leute, nehmt mich mal auseinander, komm, lass uns mal hier ins Thema gehen und neue Ideen finden. Und dann kommen die halt nicht nur mit Ideen, mach das doch so, mach das so, mach das so, sondern wirklich hinterfragen, wie mache ich es denn gerade und welche Prozesse, Gedenkprozesse muss ich vielleicht mal anregen da oder darf ich? Und das ist also mehr ein Resultat aus 1000 Puzzleteilen, wovon halt ein ganz großer Teil von Hills and Valleys kam, inspiriert und sich auch weiterentwickelt seitdem.
Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills and Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Jetzt sind wir ein christliches Leadership-Training. Und nicht irgendein Leadership-Training. Welche Rolle hat Gebet, welche Rolle hat Glaube in der Zeit gespielt? Gab es geistliche Wahrheiten oder biblische Zusammenhänge, die in dieser Wendezeit dich auch vielleicht besonders entweder getragen oder auch herausgefordert haben?
Ja, als es wirklich dunkle Zeiten auch gab, also wirklich sehr, sehr viel Arbeit und dieses, ich habe meine Nase schon unter dem Wasserspiegel, ich muss von oben nochmal Luft schnappen. In der Zeit hat der Glaube und meine Beziehung zu Jesus eine große Rolle gespielt. Und er wurde in dem Moment aber weniger lebendig, als vielmehr, dass ich ein festes Grundvertrauen auf ihn hatte und wusste, er trägt mich durch, er wird mich am Ende wieder rausführen. Das habe ich aber in dieser Hinsicht weniger von Hills and Valleys erfahren. Also schon von den Freundschaften untereinander, von den Teilnehmern. Aber ich glaube, da hat sich das Programm auch ein bisschen gewandelt. Früher war es ja so, dass wir kaum mal Andachten hatten, vielleicht mal als Gottesdienst oder so. Und da auch in meiner Perspektive, also ich habe ja später auch mittrainiert, also andere Leute wieder angeleitet in dem Umfeld. Und da hat sich einfach in den letzten 2 Jahren, glaube ich, nochmal viel geändert, wo auch biblische Aspekte noch stärker mit reingekommen sind, die am Anfang aus meiner Sicht eher nebensächlich waren, nebenbei. Aber ich empfinde Hills and Valleys, obwohl es halt von Christen, auch für Christen gemacht ist, als etwas, wo man auch als Unternehmer einfach, also wenn man mit dem christlichen Glauben gar nichts anfangen kann, dann gibt es vielleicht andere Angebote, aber wo man auch hingehen kann und sagen kann, ey, ich habe hier eine Firma XY oder ich bin da und da im Vorstand oder so. Man wird voll mit profitieren, auch wenn man da nicht jetzt als Tiefgläubiger irgendwas hingeht.
Also es betrifft nicht nur Kirchenvertreter, sage ich mal, also die jetzt ja dann mit beiden Beinen ehrenamtlich ganz tief irgendwo in Projekten stecken, sondern so wie du es eben auch schon geschildert hast, Christen, die auch im beruflichen Kontext mit Führungsaufgaben zu tun haben und die im Grunde genommen dann auch ihre Führungsskills entwickeln wollen. Es ist ja auch ein christliches Leadership-Training, ja, muss man natürlich auch immer sagen. Es ist in dem Sinne kein Jüngerschaftskurs an der Stelle, sondern es ist eben eine Maßnahme, die vor allem eben Führungskräfte im kirchlichen Umfeld oder im christlichen Umfeld fördern und ermutigen und unterstützen soll. Aber in der Tat, man muss jetzt nicht als Gemeindeleiter irgendwo tätig sein oder noch bei der Kirche angestellt oder so. Das ist keine Einstiegsvoraussetzung an der Stelle.
Jetzt genau, das würde ich voll unterstützen, so wie du es sagst. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle.
Sehr gerne.
Würde ich voll so sehen. Und ich glaube, dass es halt auch von den Tools, von den Dingen, die man lernt und so weiter, eben auch unabhängig vom Glauben, total effizient ist, effektiv. Es bringt richtig was für die Leute. Aber dadurch, dass so viele Leute da eben auch aus ähnlichen Beweggründen kommen oder halt denselben Hintergrund haben, ist das nochmal ein besonders verbindendes Element, wo man halt auch ähnliche Arten von Herausforderungen vielleicht hat. Und das gefiel mir eigentlich immer sehr gut oder gefällt mir bis heute bei den Leuten. Man hat ähnliche Werte im Leben und so weiter. Und genau, also ich bin da super happy mit und kann das einfach nur empfehlen.
Jetzt hast du ja die Selbstwirksamkeit und viele Selbstführungsthemen angesprochen, wo sich einfach bei dir im Kopf einfach ein Change entwickelt hat. Wie hat sich auch dein Führungsverständnis durch das Training verändert? Also in der Firma wie auch in der Gemeinde, wenn es darum geht, andere zu führen. Was hat sich da durch Hills and Valleys entwickelt?
Das ist sicherlich sehr vielfältig. Ich sehe für mich selber als das wichtigste Kernthema, der wichtigste Punkt für mich, ist, dass ich früher Konflikte hart vermieden habe, weil ich einfach so ein Mensch bin, der einfach mit allen im Frieden sein will. Ich will, dass es allen gut geht. Im Zweifelsfall opfer ich das Ziel erreichen oder das Vorwärtskommen, opfer ich auf dem Altar des Wir haben uns alle lieb. Das ist total mein Wesen. Und das ist wichtig. Also ich wertschätze das in mir selber. Das ist ein ganz tragendes Element. Das hilft auch der Gemeinde extrem. Aber man darf da halt nicht stehen bleiben, sondern das ist eine Seite der Medaille und das andere ist, und das habe ich halt viel, viel stärker gelernt, Dinge anzusprechen, obwohl sie wehtun. Also Dinge konfrontieren oder halt dann auch über meine Art und Weise, vielleicht auch liebevoll, aber durchsprechen und nicht vermeiden oder davor weglaufen oder so tun, als ob sie nicht da wären, sondern rein da und wir kommen nur weiter, es wird nur besser, wenn wir dran arbeiten.
Aufmerksame Hörer werden vielleicht sagen, naja, jetzt haben wir vorhin so viel Cliffhanger produziert, im Sinne von, das kann keiner so gut wie ich. Was hat sich denn da verändert bei dir in der Firma? Magst du das auch noch mal ein bisschen teilen? Wo steht ihr da heute? Gibt es andere, die das zumindest ansatzweise so gut können? Hast du dich da entwickelt von der One-Man-Show? Vielleicht magst du da auch noch mal gerade ein bisschen Kontext geben. Wie kommt es, dass du heute nur 30 Stunden die Woche arbeiten musst? Habt ihr so wenig zu tun?
Ja, dass schon Change passiert bei mir im Kopf. Also ich glaube, ich hatte da keinen hochmütigen Stil, wo ich jetzt von mir selbst so überzeugt gewesen wäre. Aber trotzdem ist man halt als Selbstständiger, wenn man auch noch nicht so am Unternehmen arbeitet, als Unternehmer, sondern immer nur selbst und ständig, ist man halt sehr darauf fokussiert, dass man Dinge so geregelt kriegt, wie man sie selbst am liebsten und macht und für am wichtigsten hält und am richtigsten. Und natürlich ändert sich das in dem Moment, wo ich mit Mitarbeitern zusammenarbeite, weil jeder hat so seinen Stil. Und der eine ist da ein bisschen salopper und der andere ist da ein bisschen strenger. Und dann hat man halt Leute mit ganz verschiedenen Charakteren in der Firma. Und man muss lernen, loszulassen. Aber auch sie zu führen oder zu fragen, wie läuft's denn? Und das ist so vielfältig, das kann ich ja gar nicht zusammenfassen. Aber das ist ein Prozess und das ging auch über Jahre. Aber ich habe halt einige Leute eingestellt seitdem und sowohl vollzeitliche Leute als auch Leute mit Minijobs und so weiter, Arbeit verteilt, Ich bin heute in der Lage, gut und strukturiert auch mit Freelancern oder mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, Arbeitsanweisungen zu geben. Das habe ich früher zum Beispiel auch ultra ungern gemacht. Ich wollte einfach anderen Leuten nicht sagen, was sie zu tun haben. Das kam mir vor, als wäre ich hier ein Sklaventreiber oder irgendwas. Und ich will mich ja nirgendwo einmischen, sondern im Gegenteil, ich will ja mit allen Freund sein. Und das ist so ein Gedankenstrudel, der führt halt zu nichts, beziehungsweise der führt halt nicht zu besseren Ergebnissen. Und das muss ich einfach lernen, dass man auch Anweisungen gibt oder auch erkennt, in welcher Rolle bin ich hier gerade. Und an manchen Stellen in meiner Firma bin ich halt an der Stelle, wo ich einfach sage, so, ich bin der Eigentümer. Also das sage ich gar nicht dazu, aber das möchte ich so haben. Das ist mir wichtig. Und an anderen Stellen, wo ich einfach sage, hier, wie willst du es denn machen? Ja, komm, mach, wie du es möchtest. Das ist dein Bereich. Ich vertraue dir da. Und es gibt letztendlich auf der Skala sowieso nicht nur diesen einen Punkt, der allein richtige wäre. Und am Ende wird man sehen, dran wachsen und gemeinsam wachsen als Firma und gemeinsam als Mitarbeiter, als Freunde.
Ich nehme wahr, einfach auch wirklich in Charge zu gehen, zu sagen, ich übernehme jetzt hier die Führung und ich kommuniziere klar, was ich will und gehe in so eine führende Haltung. Ja, also einfach zu sagen, ich führe. Das ist manchmal schon ein großer Wendepunkt, ja, sich also nicht davor zu scheuen, einfach auch Ziele zu stecken und Aufgabenbeschreibungen zu geben und zu sagen, so will ich das gerne haben, das auch freundlich zu kommunizieren, ja, also wir müssen ja gar nicht böse werden miteinander, sondern wir können ja ganz, ganz sympathisch und herzlich auch an der Stelle miteinander umgehen, aber das macht, glaube ich, schon eine ganze Menge aus, so in diese In-Charge-Haltung zu gehen. Hast du da Beispiele, wo du die ersten Male erlebt hast, Mensch, ich war jetzt gerade echt in Charge?
Ich glaube, ich habe kein konkretes Beispiel. Aber das ist was, was quasi täglich mittlerweile passiert, dass ich, wenn ich mit Menschen spreche, dass ich nach wie vor von meinem Grundcharakter her, von meiner Art und Weise, was für ein Typ ich bin, sehr zuvorkommend bin und freundlich und einen gemeinsamen Weg suche, dass ich aber heute auch ganz klar Grenzen aufzeigen kann oder einfach sagen kann, wie ich es denn möchte. Und ich hätte es gerne so und so. Ist das möglich? Oder früher war es mir nicht mal mehr möglich oder war es nicht möglich, selbst ein anstrengendes Telefonat einfach zu beenden. Nicht im Sinne von auflegen, aber im Sinne von Dankeschön, wir sind hier durch. Habe ich verstanden deinen Punkt? Wir haben, es ist nicht notwendig, dass du es mir noch dreimal erklärst oder dass wir noch eine halbe Stunde uns weiter drüber heiß reden oder immer wieder das Gleiche sagen. Da hatte ich einfach riesen Hemmnisse und riesen, mein Charakter, mein Typ, den habe ich halt erkannt, wie er ist. Und ich kann einfach in Charge gehen, also mal einen Schritt drüber hinweg gehen und sagen, ich verstehe, dass mein inneres Bedürfnis jetzt so ist, dass ich Hauptsache, wir haben uns alle lieb, aber es ist der Sache nicht dienlich und es hilft der anderen Person auch nicht. Also ich kann ja auch anderen Menschen dadurch helfen, dass ich über meinen Schatten springe und aus meiner typischen Rolle rausgehe und denen einfach helfen kann, indem ich den Wege eröffne, die ich mit ich bin lieb, ich bin nett, ich bin freundlich, nicht eröffnen kann. So, und das ist halt auch mal dran und da gibt es einen großen Blumenstrauß von Dingen, die ich heutzutage als Repertoire habe, wo ich früher halt in meiner Werkzeugkiste nur drei Werkzeuge hatte.
Gibt's etwas, was du dem früheren Ich heute sagen würdest, dem Sören von vor 5 Jahren?
Geh diesen Weg. Ja, ich hab kein allgemeines, aber ich glaube, dass dieser Weg auch von Gott geführt war, dass ich in vielerlei Hinsicht gewachsen bin, dass ich jetzt auch weiter wachse. Also auf der Ebene bleib ich ja nicht stehen, sondern ich habe ganz andere Verbindungen zu Leuten. Ich bin einfach auf Wachstumskurs und entwickle mich weiter.
Gibt es so ein Frühwarnsystem? Also erkennst du heute frühzeitig, wenn du irgendwie Gefahr läufst, wieder ein altes Muster zurückzuverfallen? Gelingt dir das schneller?
Ich würde sagen, ich bin da in meiner Wahrnehmung einfach einen ganzen Schritt weiter. Das ist gar nicht mehr bei vielen Dingen um dieses ich verfalle in alte Muster geht, so wie man hat gerade abgenommen und jetzt darf man halt nicht anfangen, am Wochenende wieder die Pizza und die 6 Bier reinzuziehen. Das an diesem Punkt stehe ich gar nicht mehr, so ist mein ehrliches Empfinden, sondern ich nehme Dinge schon von vornherein ganz anders wahr. Also wir nennen das ja bei Hills and Valleys zum Beispiel auch die positive Gestimmtheit. Und wo es nicht darum geht, wie positives Denken, irgendwas einzureden oder so, sondern einfach einen Schritt zurückzugehen innerlich von dem Problem, sich dem zu stellen, ja, das ist jetzt unangenehm, das ist jetzt schwierig, das ist jetzt, oder ich hätte jetzt gerne das so und so, aber ich erkenne an, da ist ein Problem, ich erkenne an, dass jetzt das und das ich gerne machen würde, aber mit Gelassenheit von außen drauf zu gucken und zu sagen, ja, aber richtig ist jetzt, es so und so zu machen und dann darauf einzusteigen, das ist halt so ein krasser Unterschied für mich in meinem Leben, dass ich da viel reflektierter, viel mehr mit Weisheit drauf gucken kann, mich auch viel mehr von Gott führen lassen kann, anstatt einfach immer zu reagieren. Da drückt irgendjemand einen Knopf und ich muss dann sofort lieb sein. Also, oder ich muss sofort alle verbinden. Also das ist halt so mein Ding, ne? Wo jemand anders vielleicht auf dem roten Knopf ausflippt oder anfängt, wie wild neue Sachen vorzuschlagen, die aber alle gar nicht möglich sind momentan. So habe ich so einen roten Knopf oder ich habe so einen Weg früher gehabt, wo es immer darum ging, es allen recht zu machen und für sie da zu sein. Und ich konnte schlecht Nein sagen und so weiter. Und meine Tendenz, wie schon gesagt, ist immer noch so. Ich bin ja derselbe Mensch. Aber da innerlich so einen Step zurückzugehen und einfach die Freiheit zu haben, mal drüber nachzudenken. Ich muss jetzt nicht sofort reagieren. Also als kurzes Beispiel, ich höre jetzt gerade per Hörbuch den Viktor Frankl, so ein weltbekanntes Buch. Und da geht es darum, also das ist ein Typ im KZ, also ganz wilde Geschichte, aber der sagte halt, dass andere Menschen ihm was antun können. Also jetzt KZ, also wirklich harter Tobak. Aber wie er darauf reagiert, das ist immer noch seine Entscheidung. Das ist so sein Credo gewesen, seine Grundaussage da. Und ein bisschen leichter ausgedrückt, könnte man vielleicht bei mir jetzt in meinem Leben sagen, ja, hier Dinge passieren, es ist nun mal so. Ich kann aber immer entscheiden, wie ich damit umgehe und wie ich sie gestalte. Ich muss nicht wie so ein HB-Männchen aufspringen, weil irgendjemand einen Knopf bei mir drückt, sondern ich kann mal 3 Sekunden oder auch eine halbe Stunde oder so zurücktreten innerlich und einfach sagen, wie will ich darauf jetzt reagieren? Ich kann das sogar auch Menschen sagen. Die flippen aus vor mir und ich kann denen sagen, ah, okay, bevor ich jetzt hier falsch reagiere oder ich weiß gar nicht genau, wie ich darauf reagieren soll, dass du jetzt hier wie eine Rakete abgehst, gib mir mal einen Moment und ich überlege mir, was ich sagen möchte. Und was ist das für eine Freiheit? Und dafür muss man auch sich nicht schämen oder irgendwas, sondern man kann ja sagen, ey, ich führe hier, ich entscheide für mein Leben, ich entscheide in meiner Praxis, wie ich reagieren möchte. Und nicht du entscheidest darüber, wie ich reagiere, sondern ich entscheide darüber. Und das ist halt ein Schlüsselmoment. Das ist auch, wenn jemand mal schwierige Gemeindestunden in der Gemeinde miterlebt hat oder irgendwas, das ist halt krass, wenn man diese Freiheit für sich hat und nicht einfach immer Reaktion, Gegenreaktion rauspushen muss, sondern sagen kann, ey, ich überlege mir das und wenn ich da auch gute Wege gefunden habe und eine gute Entscheidung habe, dann muss ich ja nicht jedes Mal eine halbe Stunde drüber nachdenken. Dann kann ich die auch innerhalb von einer halben Sekunde abrufen und sagen, ich mache das jetzt so und so.
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de.
Ja, mega. Ich habe gerade echt ein bisschen Gänsehaut, weil so diese innere Freiheit, die du gerade beschreibst, das ist ja das eigentliche Ziel. Ja? Also die äußere Freiheit, nur noch 30 statt 80 Stunden zu malochen. Das ist schön, aber das ergibt sich vielleicht auch auf anderem Wege. Aber diese innere Freiheit, die du gerade sehr ausführlich beschrieben hast, danke dafür, das ist ja das, wovon wir eigentlich alle träumen, ja, dass wir diese Gelassenheit haben, da auszusteigen, aus dem System, aus den Gedankenkarussells, die es so gibt, aus den Knöpfen, aus den Prägungen, vielleicht auch manchen Traumata, die wir vielleicht mitgenommen haben. So. Insofern danke, dass du das nochmal so geteilt hast und ja, genau, deine Erfahrungen zu teilen. Damit leite ich so ein bisschen über. War dir ja auch ein Anliegen nach deiner Zeit als Teilnehmer bei Hills and Valleys in einer anderen Rolle. Denn du hast dich ja entschieden, auch als Teamcoach Hills and Valleys eine Zeit lang zu begleiten vor 2 Jahren und hast dann ein anderes Team 18 Monate lang begleitet. Wie hast du dich in dieser Zeit erlebt? Wie kam es zu der Entscheidung, das anzubieten? Magst du da noch mal ein bisschen reflektieren?
Ja, ich habe das nicht angeboten, sondern ich wurde gefragt. Ah, okay. aber ja, also als Teamcoach hatte ich zu dem Zeitpunkt auch in der Definition der Rolle, so wie sie vorgesehen war, war ich nicht purer Trainer oder irgendwas am Wochenende. Ich hatte auch mal Einheiten für die Leute, aber es ging mir um die Begleitung. Und das ist ja auch eine Sache, also ich würde sagen, in der Gemeinde ist das so, gabenorientiert arbeiten. Das heißt, eigene Fähigkeiten erkennen, aber auch eigene Grenzen erkennen. Wo liegen meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und ich glaube, dass ich im Begleiten, im herzlich für Leute da sein, sie im Glauben ermutigen und im Glauben stärken und so weiter, dass ich das voll ausspielen konnte in meiner Rolle dort. Und gleichzeitig konnte ich oder kann ich immer wieder erkennen, also ob in der Firma, in der Gemeinde, bei Hills and Valleys, zum Beispiel, ich weiß einfach, ich bin kein Organisator. Also diese Rolle habe ich nicht und da breche ich mir einen ab. Ich muss, keine Ahnung, 10-mal so viel Energie aufwenden, um irgendwo was zu organisieren, als manche anderen Leute, denen das so einfach aus der Hand rausfließt. Und da zu erkennen, okay, die Dinge, die ich gut kann, die mache ich auch gerne und die bete ich an. Und zu den anderen sage ich auch ganz offen und frei, nein, das ist, da müssen wir jemand anders für haben. Und trotzdem kann es den Moment geben, wo es einfach sein muss, also wenn wir gerade niemanden haben. Und dann springe ich da halt rein und sage, okay, dann hier Vollgas, machen wir, wenn es sein muss. Aber ich nöll jetzt nicht rum, ich heule da jetzt nicht eine Woche drüber, sondern wird halt gemacht. Und das sind so Dinge, du hast das mit innerlicher Freiheit beschrieben. Das ist ja eine Riesenentwicklung, die ich halt irgendwie 45 Jahre vorher nicht hinbekommen habe und die ich jetzt die letzten 5 Jahre, also ich gehe auf die 50 zu, wo ich rasant, ich denke, das darf man auch sagen, für andere auch sichtbar in meinem Umfeld, wer mich kennt, wer mich wahrgenommen hat und so, früher auch in Leitung, ob in der Firma oder in der Gemeinde und so weiter, die sehen, wie viel sich verändert hat.
Krass, krass gut. Und danke, dass du es auch weitergibst an andere. Hattest du denn während der Zeit bei Hills and Valleys auch Begegnung mit anderen Hamsterradläufern?
Ja, ständig, natürlich.
Und wie konntest du da weiterhelfen?
Mein persönliches Kernthema, also wenn man jetzt so auf verschiedene Elemente guckt, die bei Hills and Valleys vermittelt werden, mein persönliches Ding ist, wo ich am meisten für mich innerlich gewachsen bin, ist dieses Ding, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, was wir positive Gestimmtheit nennen. Und positive Gestimmtheit ist eben nicht ein positives Denken. Also wir haben ja die Kacke am Dampfen. Also ich benenne Sachen gern mit Namen, wenn es schwierig ist oder so. Und dann haben wir wirklich hier gerade echte Probleme. Und jetzt tun wir so, als ob sie nicht da wären. Oder wir reden uns ein, alles wird gut. Und das ist aus meiner Sicht totaler Mumpitz, das ist totaler Quatsch. Aber eben in der Lage zu sein und eben da drin auch andere zu schulen oder sie auf den Gedanken zu bringen, sie darin zu unterstützen, mal ein Stück zurückzugehen und zu sagen, okay, ist das hier ein Schmerz? Tut mir das weh? Was tut mir hier eigentlich weh? Wo ist denn jetzt gerade mein Problem? Also was ist hier gerade so unangenehm? Und das einfach mal zu betrachten, da Worte für zu finden, haben wir ja meistens gar nicht. Wir haben für Gefühle ja gar keine Worte in uns. Und das jetzt wiederum mit anderen Leuten zu besprechen, in der Coaching-Situation, im Levitentum, bei einem Hills and Valleys Wochenende, wo auch immer, anerkennen, ah, das ist da, das Problem ist da und das ist vielleicht auch komplexer, als ich es gerade erfassen oder beschreiben kann. Und dann in diese innere Gelassenheit zu gehen und sagen, ja, schlecht ist ja schon. Ich bin gar nicht verpflichtet, mich jetzt selber schlecht zu fühlen deswegen, sondern ich erkenne das, ja, das ist ein Problem. Das haut mich um, das lässt mich vielleicht nachts nicht schlafen. Und an der Stelle zu sagen, okay, habe ich verstanden, aber wie will ich denn jetzt hier vorwärts gehen? Und das ist halt so eine starke Macht, dass man dann einfach gestalten kann, anstatt zu reagieren. Das liebe ich und das habe ich, glaube ich, auch mit Leuten geteilt und immer weitergegeben. Und ja, nochmal so, schwierig ist ja schon, ne? Aber dann zu sagen, ja, aber das gibt mir doch Energie, das gibt mir doch, wenn ich da mal anders drauf gucke, jetzt die Kraft, auch was zu ändern. Weil wenn ich jetzt angenommen übergewichtig bin, dann ändert das ja noch nichts. Also wenn ich mir jetzt vor Augen male, ah, ich kriege vielleicht Diabetes, einen Schlaganfall gefährdet, bla bla bla, das ändert ja mein Leben nicht. Das kann ja jeder Arzt bestätigen. Man weiß das, aber Wissen ändert nichts. Aber zu sagen, okay, ich gucke mir das an, ich halte das aus und ich hole mir da eine Kraft raus, um zu sagen, ja, das ist es mir wert, das so und so jetzt zu gestalten, mein Leben. Das ist halt eine Superkraft, die lange nicht jeder Zugriff drauf hat. Und wenn ich da anderen helfen kann, dass sie das mehr und mehr entdecken. Weil, wie gesagt, also hier jetzt gerade im Podcast, wer den auch immer hört, einen kurzen Aha oder ah, habe ich einen anderen Gedanken zu oder so, einen Moment zu haben, hilft halt nicht. Deswegen ist in 10 Minuten oder in 10 Tagen dein Leben nicht anders. Aber in so ein Training zu gehen und da wirklich reflektiert immer wieder da reinzugehen und so, das braucht eine Zeit. Und die konnte ich in andere investieren und die haben andere in mir investiert. Und wenn man da offen für ist, dann ist das ja ein Game Changer. Es ändert wirklich das Leben.
Ja, du hast ja vorhin auch beschrieben, es ist halt nicht dieser eine goldene Moment, sondern es ist eine ganze Reihe an kleinen Lichtblicken, an einzelnen Momenten und diese regelmäßige Begegnung, also an Wochenenden oder auch in Videocalls oder auch die wöchentlichen Telefonate, die du hast, also diese kleinen Einheiten runtergebrochen, dieses regelmäßige Training, ja, und Training heißt ja jetzt nicht wie beim Sport, dass man jetzt seine Übungen macht, doch man macht auch andere Übungen, ja, also zum Beispiel Rollenspiele vielleicht als Training oder einfach eine Reflexion, ja, dass man nochmal für sich auch Gedanken festhält oder ja, morgens einfach auch eine Morgenroutine zu etablieren, wo einfach kraftvolle Momente entstehen können, sage ich mal, und dann nicht drüber hinwegzugehen. Das sind ja alles so ganz viele kleine Puzzlesteine. Und deswegen gibt es eben bei Hills & Valleys auch nicht das eine Tool oder den einen Moment oder diese eine schicksalshafte Wendung oder so, sondern es ist wirklich wie so ein großes Puzzle mit 5000 Teilen oder so. Man fängt irgendwie erstmal an, die Ränder zu legen und die Ecken zu legen. Und dann findet man die ersten Steine, die da so mit reinpassen und da einfach kontinuierlich dran zu sein. Deswegen machen wir es eben auch über 18 Monate mit ganz viel Zeit auch zwischen den einzelnen Blöcken. Und wie sage ich immer gerne, die Magie passiert zwischen den Wochenenden, ja, weil da entsteht auch die Reife und auch dieser Trainingsmoment an der Stelle. Das heißt also, im Grunde ist es eine Sammlung von vielen verschiedenen einzelnen Maßnahmen, die dann insgesamt eben auch für diese Veränderung sorgen. Jetzt wäre für mich schon nochmal so ein bisschen die Frage, gibt's ja, ich sag mal, noch Aspekte in Hills & Valleys, die wir jetzt noch gar nicht benannt haben, aber wo du sagst, okay, wenn jemand sich auf dieses Abenteuer einlässt, das könnte auch noch eine spannende Komponente sein, oder haben wir schon alles abgedeckt?
Ich glaube, dass wenn man persönlich wachsen will im Charakter, in der Art und Weise, wie man denkt, dass das so eine Abenteuerreise ist, auf die man sich einlassen muss. Und ich glaube, man ist ganz easy auch in der Lage, durch ein Hills & Valleys Programm durchzugehen und noch 10 andere Schulungen zu machen, 100.000 Euro auszugeben, Privattrainer, irgendwas, wenn man selber diesen Switch nicht hinbekommt von, ja, erzähl mir mal, wie es geht, aha, habe ich verstanden, okay, ist in meiner Wissensdatenbank in meinem Gehirn abgespeichert, also von dort hinkommt zum selber in charge sein, selber Dinge anzupacken, selber zu wollen und selber zu gestalten. Also diesen magischen Step, den kann einem niemand abnehmen. Man kann darauf hinweisen, aber also ich habe das selber erlebt, ich auch bei Hills & Valleys. Ich glaube, bei uns war so ein halbes Jahr ungefähr rum, Dreiviertel des Programms irgendwie so ganz grob. Dann ging es ins Praxisprojekt. Es gab verschiedene Herausforderungen bei uns in der Gemeinde, wodurch das alles sich verschoben hat für mich selber. Da ging es drum. Wir hatten auch Corona-Zeiten, alles hat sich ein bisschen verschoben am Anfang und so, und wir hatten auf einmal umgestellt auf online und so, ne? Aber da kam der Punkt, mache ich das halt letzte halbe Jahr noch oder mache ich es nicht? Und für mich zu dem Zeitpunkt die Fragestellung war, ja, was kommt denn jetzt noch? Also was wird denn jetzt noch unterrichtet? Was lerne ich denn noch? Welche Schulungsinhalte gibt es denn noch?
Lohnt sich das noch für mich?
Absolut, genau, lohnt sich das. Und das ist eben immer ein Zeichen dafür, dass ich es noch nicht begriffen habe. Ich meine, kann man ja auch niemandem vorwerfen oder so, aber also für mich kam der Step erst im Laufe der Zeit, vielleicht nach einem Jahr oder so, dass ich verstanden habe, okay, das muss sich in meinem Kopf verändern und meine ganze Haltung muss sich ändern und meine Denkweise darf sich ändern. Und dadurch kriege ich diesen Freiheitsmoment und nicht dadurch, dass ich nochmal Tool A, B gelesen habe. Weil sonst, wer so denkt, der soll einfach 3 Bücher lesen, der soll vielleicht ein Buch von Stefan Merath lesen oder vom Harry, christlicher Autor. Der hat wirklich viel, viel Gutes zu sagen. Man kann sehr viel draus lernen. Aber die Frage ist ja, wie nach jeder Schulung oder nach jedem Intensivwochenende oder irgendwas, was hat sich denn geändert in meinem Leben? Also auch auf Unternehmensniveau. Wir betreuen halt viele Kunden, die Schulungen anbieten. Und dann durchlaufen irgendwelche Menschen Schulungen und man fragt sich, also dann lernen die auch was. Vielleicht machen die sogar eine Prüfung am Ende. Aber dann fragt man sich am Ende oder ein halbes Jahr später, ja, was ist denn jetzt hängen geblieben? Und davon gibt es ja nicht so ganz wenige christliche Sachen auch, wo man sich wirklich mal fragen kann, ja, was ist denn hängen geblieben? Was hat es denn verändert? Oder ich besuche seit 20, 30 Jahren Gottesdienste und wie stark bin ich denn gewachsen? Also ich glaube, ja, ich bin gewachsen, aber was hat es denn wirklich verändert in meinem Leben? Und denke ich, boah, also für so viele Jahre, so viel Input, so viel Schulungen oder irgendwas, das ist aber harte Bilanz, ne? Und dem ins Auge zu schauen und da zu sagen, boah, es muss sich aber in meinem Kopf ändern. Und wenn sich in meinem Kopf der Switch passiert ist und ich in meinem Kopf den Durchbruch habe, unterstützt jetzt für meinen Fall, für hier gerade durch Hills and Valleys, dann kann ich da halt richtig wippen auf dem Sprungbrett und dann mache ich halt den, keine Ahnung, fünffachen Dreher da irgendwie vom, mir fehlen die Worte, vom 3-Meter-Brett und kann halt massiv wachsen und das ist halt, wie gesagt, nicht das einzelne Tool oder irgendwas, sondern das, da muss es Klick machen im Kopf und dafür ist Hills and Valleys aus meiner Sicht mit all den Tools, mit den Trainingssachen, mit dem Levitentum, mit dem Coaching für mich halt der absolute Gamechanger geworden.
Ein wunderbares Schlusswort und damit Überleitung zur allerletzten Frage. Was möchtest du als Leiter als nächstes trainieren und warum?
Ich stehe gerade vor dem Schritt, etwas ganz Neues zu machen, vergleichbar meinem beruflichen Umfeld, aber halt erstmal jetzt privat, wo ich mit verschiedenen Leuten zusammengekommen bin und sie kennengelernt habe und es darum geht, andere Unternehmer oder Leute, die ein Start-up haben, Leute, die eine Firma gründen, denen weiterzuhelfen. Das heißt, das beinhaltet natürlich für mich gleichzeitig ein Training, aber das ist so ein richtiger, so ein Schritt, der mit vielen Dingen, mit vielen Entscheidungen zusammenhängt, Weichenstellung in meinem Leben. Und das würde ich sagen, das ist momentan so mein Ding, wo ich auch ganz anders als früher. Früher hätte ich immer alles selber machen müssen. Und jetzt bin ich am Gucken, kriege ich den Thomas dazu, kriege ich den Jens dazu, kriege ich den dazu, um eben für junge Unternehmer oder Leute, die was gegründet haben, denen wirklich spürbar weiterzuhelfen. Und da können Inhalte von Hills and Valleys drin sein. Da können aber auch einfach betriebliche Dinge, finanzielle Dinge, Dinge, wie schließe ich Verträge, wie kriege ich Investorkapital in meine Firma und so weiter. Und das auf gerade ist halt echt cool. Also auf internationalem Niveau machen wir das gerade. Ich habe da auch verschiedene Freunde am Start von Kanada, Texas, Finnland, Südafrika und Australien. Da passiert was und da bin ich halt mega stoked für, dass das richtig cool wird. Und hättest du mich halt vor 5 Jahren gefragt, ich hätte exakt die gleichen Leute kennenlernen können. Ich hätte exakt das gleiche Setting haben können. Ich wäre im Traum nicht drauf gekommen, irgend sowas in Angriff zu nehmen. Und heute sage ich, boah, Angriff, los geht's, ich hab Bock.
Ja, klasse. Das klingt sehr nach Weltherrschaft. Freue ich mich, dass du da zu neuen Ufern unterwegs bist. Vielen, vielen Dank für deine ehrlichen, offenen Antworten. Das wird sicher total wertvoll sein für viele, die selbst vielleicht noch im Hamsterrad stecken oder Wege aus dem Hamsterrad raussuchen. Vielen Dank für deine Zeit, fürs Interview und Gottes Segen für dein weiteres Training.
Dankeschön.
Das war der Hills and Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank!